herzlich willkommen zur ersten offiziellen Science Running Episode. Ich freue mich, hier zu sein. Wie ihr schon bei Lennart und Lukas im Podcast gehört habt, geht's jetzt so richtig los mit Science Running. Also endlich mal der Laufkanal, den ihr alle hören wolltet und nicht mehr das ganze langweilige Radfahrgelaber. Jetzt gehen wir richtig rein in den Knirsch. Und Johnny und ich sind nicht alleine tatsächlich. Wir haben uns dazu noch weibliche Begleitung geholt. Wir haben uns noch jemand dazu geholt ins Science Running Team und da haben wir die Lotte da. Erstmal hallo.
Hallo, ja, ich freue mich, dass ich heute auch dabei bin. Sehr cool.
Ich bin der Johnny, ich bin auch dabei. Genau, ich bin auch wieder dabei, Johnny Dahlke. Ich freue mich auch. Ich sehe, Max, dein Gesicht natürlich sowieso schon jeden Tag. Warum nicht dann direkt einen Podcast aufnehmen? Und Lotte, dich sehe ich nicht ganz jeden Tag, aber auch oft genug, aber auch sehr schön, in diesem Kontext mal zusammenzukommen und sich zu unterhalten über verschiedene Themen im Laufbereich. Ich glaube, da gibt es ganz viel, über das wir uns unterhalten können und ganz viele interessante Gesichtspunkte. Und Lotte, du bringst auch nochmal ein bisschen eine andere Sichtweise rein als wir vielleicht. Deswegen sehr, sehr cool, dass wir das jetzt starten. Und genau, vielleicht ein bisschen mal zu dir, Lotte, als Gast. Du bist ja bei uns auch unsere Teamkollegin in Leverkusen, ja, schon seit ein paar Jahren. Und lass uns doch vielleicht erstmal so ein bisschen starten damit, dass wir dich ein bisschen introducen, was so dein Background ist, wie du so auch zum Laufen gekommen bist. Und erzähl einfach mal so ein bisschen vielleicht davon, wie du so im Laufsport gelandet bist, vielleicht erstmal.
Ja, super gerne. Also aktuell bin ich vor allem auf den 5000 Metern unterwegs, da primär auch auf der Bahn. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, habe ich so ein bisschen außergewöhnliche Erfahrungen oder Geschichte jetzt in den letzten Jahren durchgemacht. Also ganz ursprünglich damals bin ich zum Laufen gekommen, vor allem so über die 1500 Meter. Also da eher 800, 1500 Meter hat mir total Spaß gemacht. Ich habe davor viele Jahre lang auch ganz viele andere Sportarten gemacht, also Turnen, Reiten, Voltigieren, Fußball, also es war eigentlich alles mit dabei. Also niemand hätte gedacht, dass ich irgendwann mal nur stumpf im Kreis renne und das toll finde. Und Laufen immer so ein bisschen langweilig, umso lustiger irgendwie, dass ich dann ja jetzt auf den 5000 unterwegs bin. Aber genau, also über die 800 und 1500 hat es mich dann fürs Bachelorstudium in die USA verschlagen. Also da bin ich über ein Stipendium dann eben an der Uni gelandet, an der Georgia State University in Atlanta und habe da genau meinen Bachelor in Nutrition Science gemacht, also so die Ernährungswissenschaft. Fand ich total cool und total spannend, auch so mit dem Aspekt, wie kann man Sport und Ernährung kombinieren oder da für sich selbst auch so Sachen mitzunehmen. Und während der Zeit bin ich das erste Mal über die Hindernisse dann gerannt. Also mein erstes Hindernisrennen und meine ersten 5000 habe ich tatsächlich in den USA gemacht. Und habe dann gemerkt, ja okay, dafür, dass ich das noch nie gelaufen bin, war das schon ganz gut so von der Zeit. Ich glaube, das erste 5000-Rennen war auch irgendwie ein Crossrennen irgendwo im Nirgendwo.
So richtig klassisch NCAA Cross-Country, einfach so Middle of Nowhere.
Ja, irgendwie sowas ist es, glaube ich, auch gewesen. Also es wird über Gras gewesen sein und ja, also hat an sich niemanden interessiert, aber für mich war es das Highlight, weil das erste 5000-Rennen war. Voll. Und habe mich da dann so ein bisschen natürlich auch weiterentwickelt mit dem System und dem Support dort und habe aber dann leider durch einen Trainingswechsel im letzten College-Jahr dann meine erste Knochenverletzung mitgenommen. Also habe dann gesagt, okay, ich hänge jetzt nicht irgendwie noch ein Masterstudium dran, sondern ich gehe quasi nach meinem Bachelor wieder zurück nach Deutschland, auch weil das dann so mit der Verletzungsphase war, wo ich so dachte, ich fühle mich irgendwie zu Hause.
Besser versorgt.
Genau. Ein bisschen,
ja. Kann ich gut nachvollziehen.
Ja, ich kann auch sagen, also ich wirklich, knock on wood, dass ich in Amerika nicht einmal richtig verletzt war, weil also die medizinische Versorgung ist jetzt wirklich echt nicht so nice da. Also man hat natürlich diese Athletic Trainers da, das sind so mehr oder weniger ja Physiotherapeuten, kann man sie so beschreiben. Aber am Ende des Tages machen die auch wirklich nur das Notwendigste, was möglich ist. Weil die auch natürlich mit 40 verschiedenen Athleten, also dann hast du immer für ein Team so einen Athletic Trainer, der die dann versorgt und der muss sich um 40 Athleten kümmern, jeden Tag. Das ist dann auch schon, also irgendwann reicht es dir auch.
Beziehungsweise
also,
bei einer kleineren Uni dann oft auch andere Sportarten noch parallel.
Ja, ne? Genau.
Also die sind schon sehr am Hasseln, muss man sagen.
Ja, das hat man schon auch gemerkt. Also für so kleinere Sachen war das eigentlich immer echt ganz praktisch, weil du direkt eine Anlaufstelle hattest. Aber ich sag mal, gerade bei sowas, wo du merkst, okay, es ist eine langfristige Verletzung vielleicht, da musst du ja dann schon auch irgendwie zum Facharzt und bis die Termine organisiert sind, das ist schon einfach sehr aufwendig und da, ja, weiß ich nicht, ist man mit dem System hier vielleicht einfach ein bisschen vertrauter, also.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja auch immer so ein bisschen Angst, ne, die man mitbringt, ne? Also mit der Krankenversicherung da in Amerika.
Genau.
Ich meine, man ist ja irgendwie schon versichert durch die Uni und auch als Sportler. Also die Krankenversicherung ist ja dementsprechend gedeckt. Aber wenn man dann mal da zu einem Röntgenscan geht und man sieht dann die Zahlen oder die Rechnung am Ende, da wird einem ja ganz übel, wenn man das sieht.
Da muss man schon schlucken.
Also ich hatte, glaube ich, eine Mädel bei uns im Team, die musste einmal vom Krankenwagen abgeholt werden und der Krankenwagen ist wirklich 500 Meter gefahren und es hat 3.000 Euro gekostet. Also es ist wirklich unvorstellbar, was die Kosten da sind. Also,
ja, es ist schon krass.
Ja, naja.
Hast du denn, was mich interessiert, was ich auch jetzt noch gar nicht über dich weiß, hast du die Uni auch ein bisschen nach dem Studiengang ausgesucht? Weil das sicherlich auch ein Studiengang ist, der nicht überall angeboten wird, weil wir haben ja unseren Teamkollegen Jona, der hat Elektrotechnik-Unis gesucht und hatte deswegen auch ein bisschen eingeschränkte Auswahlmöglichkeiten. War das bei dir auch so?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich hatte sowieso nach dem Schulabschluss war ich so erstmal so ein bisschen lost. Also ich hatte irgendwie mehrere Optionen, wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Also ich habe überlegt, okay, soll ich Lehramt machen? Soll ich Medizin studieren? Soll ich Sportwissenschaft studieren? Soll ich, zwischendrin stand auch mal irgendwie Physik tatsächlich zur Wahl. Und also ich wusste gar nicht, wie es weitergeht und habe dann eben durch Zufall von dieser Organisation erfahren, die da eben an Unis und Colleges in den USA vermittelt und bin dann erstmal gestartet in das erste Jahr mit, ich glaube, Sportmanagement habe ich mich eingeschrieben, weil du musst ja im ersten Jahr quasi deinen Studiengang noch nicht festmachen. Also klar, du hast dann so ein paar Kurse, die da schon mit reinzählen, aber ich habe das einfach so angegeben und habe dann gesagt, okay, ich guck mal, wo die Reise hingeht. Und ja, dementsprechend war das jetzt gar nicht so in die Nutrition Area irgendwie fokussiert. Aber eine Teamkollegin von mir im Team, die hat halt Nutrition Science studiert und ich habe das von der so ein bisschen mitbekommen im ersten College-Jahr und fand das total spannend, weil das halt so diesen naturwissenschaftlichen Aspekt irgendwo mit drin hatte. Und dann bin ich gewechselt nach einem Jahr halt mit dem Studiengang.
Ja, ne, also nochmal zur Erklärung, man kann in den USA mehr oder weniger sein Studium so ein bisschen so shiften, wie man das möchte, also die ersten zwei Jahre kann man mehr oder weniger so General Studies machen, also kann so mehr oder weniger studieren, was man möchte und muss sich dann quasi nach dem zweiten Jahr dann fest entscheiden, was man machen möchte. Ist natürlich cool, dass das bei dir dann auch genauso war. Ich glaube, das ist auch noch ganz cool, damit ihr das mal hört, wie das überhaupt abläuft, weil normalerweise in Deutschland ist es ja so, dass wir uns für einen Studiengang einschreiben und dann sind wir erstmal die 6 bis 9 Semester oder noch länger im Bachelor erstmal festgenagelt darauf. Das ist in den USA ja ganz anders. Genau, das ist eigentlich auch ganz cool auf jeden Fall. Also ich habe es auf jeden Fall auch als sehr cool wahrgenommen, weil bei mir war es auch so, dass ich am Anfang erst gar nicht wusste, was ich machen möchte, mein erstes Jahr. Und dann bin ich so in die Psychologiekurse reingerutscht und habe dann gemerkt, oh, macht eigentlich doch ziemlich Bock, sowas zu machen. Das ist eigentlich so eine sehr ähnliche Story, eigentlich richtig cool.
Ja, genau, du machst halt erstmal so ein bisschen eine grundlegende akademische Ausbildung, würde ich sagen. Lernst erstmal, wie Uni funktioniert im ersten Jahr. Das ist so ein bisschen deren Ansatz, ne? Deswegen sind es ja auch 4 Jahre und nicht wie bei uns 3 Jahre. Regelstudienzeit ist ja auch noch ein Unterschied, den es gibt in den USA. Es machen natürlich trotzdem dann die einen oder anderen das auch in 3 Jahren. Habe ich auch ein paar kennengelernt, die das gemacht haben. Aber genau, Regelstudienzeit ist eben 4 Jahre und dann kann man theoretisch noch Master dranhängen. Und genau. Aber hast du dann diesen Studiengang auch ein bisschen gewählt, auch um deine Performance ein bisschen beeinflussen zu können? Hat das irgendeine Rolle gespielt vielleicht bei dir?
Boah, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Also es war ja nicht Sporternährung. Also der Studiengang war schon rein quasi Ernährungswissenschaften. Dementsprechend glaube ich, bin ich nicht oder war das nicht die primäre Ausgangssituation. Also ich kann mich zumindest jetzt nicht mehr daran erinnern, dass ich irgendwie dachte, boah, ich will das machen, weil das hat irgendwie Einfluss auf, oder großen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit oder ja, bringt mir in dem Aspekt was.
Ja, ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen in Perspektive gesetzt. Du warst ja 2018 bist du in die USA gegangen, richtig?
2017 im Januar.
2017 ja. Im Januar in die USA gegangen und ich meine, dieses Fueling im Laufen, dieses Thema, das hat ja jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren auch nochmal so extrem zugenommen. Also ich kann schon verstehen, dass du da vielleicht auch noch gar nicht so das auf dem Schirm hattest, weil für mich persönlich ist so in den letzten Jahren, um ehrlich zu sein, eigentlich das Fueling im Running, das war bis vor drei, vier Jahren, als ich im College noch war, war das überhaupt kein Thema für mich. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, über Bicarb, Gele nehmen bei irgendeinem Lauf oder irgendwie sowas. Ich habe mein Gatorade getrunken oder mein süßes Getränk und dann war es gut. Deswegen interessant, dass du das sagst, weil für mich war das auch absolut unrelevant. Aber wie ist es dann weitergegangen für dich? Hast du dir dann gedacht so, ja, jetzt habe ich meinen Nutrition-Studiengang gemacht und jetzt will ich nach Deutschland zurück. Was hast du dir dann gedacht? So, ja, jetzt will ich irgendwie was den Nutrition-Studiengang fortsetzen oder was hast du dir dann überlegt?
Weitergegangen. Also danach war mir, oder erst noch eine Sache vorneweg, also ich glaube, wir sind uns alle schon recht klar darüber gewesen, dass Ernährung irgendwo eine große Rolle spielt, auch im Laufsport, aber wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist so dieses durch Social Media und ja durch verschiedene Produkte, die jetzt einfach sehr viel mehr vermarktet werden, hat so dieses Fueling im Laufsport einfach an Bedeutung oder an Präsenz auch gewonnen. Also das war damals nicht so. Das heißt, ich wusste schon, dass oder ich hatte das Gefühl, ich habe ein ganz gutes Basic-Verständnis davon, was wichtig ist an Ernährung. Für mich war es mehr so dieser naturwissenschaftliche Aspekt, also dieses Lernen, okay, was passiert, wenn ich die und die Nährstoffe zuführe oder was passiert da in meinem Körper und wie hängt das alles zusammen? Also so mehr, ich wollte wissen, wie das alles funktioniert, was man da so in den Körper reingibt und was am Ende dann an Performance, aber auch so an anderen Sachen bei rumkommt. Aber um jetzt auf die Frage nochmal zurückzugehen nach dem Studium, also bei mir ist das auch mehr oder weniger mit Covid dann zusammengefallen, das Ende des Bachelorstudiums. Also die einen haben dann in der Schule wahrscheinlich arg drunter gelitten. Bei mir war das halt noch ganz glücklich, weil dann halt meine Zeit in den USA auch vorbei war. Und ich fand aber oder ich hatte das Gefühl, ich wollte in dem Ernährungsaspekt irgendwo bleiben, aber nicht nur. Also ich wollte das irgendwie noch so kombinieren mit der Leidenschaft zum Sport und habe dann überlegt, okay, mache ich Sport und Ernährung als Masterstudium noch hinten dran. Aber mittlerweile gibt es das, glaube ich, auch an ein, zwei mehr Unis auch in Deutschland als Masterstudiengang. Aber damals gab es das nur, ich glaube, an ein oder zwei Unis, also Halle Saale hatte da den Sport- und Ernährung-Master. Da habe ich mich habe ich mich beworben und halt an der SPOHO für den Master, der halt verschiedene Sachen kombiniert, also Leistung, Training und Coaching, Spitzensport heißt der, wo so ganz viele verschiedene Aspekte, also Sportwissenschaft, Datenanalyse, Biomechanik, Psychologie, halt eben auch Ernährung. Und das hat mich mega gereizt und da habe ich mich dann eben beworben und bin glücklicherweise auch reingekommen.
Genau. Nice, und da bist du ja jetzt auch fertig, ne? Also hast jetzt mehr oder weniger deinen Master jetzt auch abgeschlossen, also dafür erstmal Glückwunsch, ne? Also Masterarbeit ist durch.
Ja, hat jetzt auch ein bisschen gedauert, also wenn man eben mal zurückrechnet, da mit Covid habe ich meinen Bachelor abgeschlossen, also 2021, ja, jetzt ist es 2026. ich habe das so ein bisschen... Ich habe mir Zeit gelassen, ich habe es besonders sorgfältig gemacht, sagen wir das mal so.
Besonders sorgfältig ist gut, ja. Aber du warst ja auch nicht untätig nebenbei, du hast auch schon gearbeitet auch zwischendurch, ne? Und eben halt auch Leistungssport gemacht und vielleicht auf deine sportliche Karriere nochmal, das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil da hast du ja auch eine ganz interessante Entwicklung hingelegt in genau dieser Zeit. Du bist dann ja aus den USA wieder nach Deutschland gekommen und es ist ja immer so ein bisschen die Frage, hat man noch die Motivation oder irgendwie Bock noch weiterzumachen und wie und wo macht man das dann? Was war so da dein Gedankengang? Also was war vielleicht deine Motivation? Wo warst du vom Headspace her? Weil ich weiß noch, bei mir war das so, mein letztes USA-Jahr war so gerade so der Übergang vom Juniorenbereich zu den Aktiven. Mhm. Und ich war so gerade im Juniorenbereich dann endlich mal da angekommen, wo ich hin wollte, so ein bisschen so näher an der Spitze. Und dann willst du natürlich irgendwie hast du die Ambition oder hatte ich die Ambition, nochmal ein bisschen weiterzukommen, auch bei den Aktiven vorne mitzulaufen? Hat das für dich eine Rolle gespielt? Also hast du da Ambitionen gehabt oder was war so deine Motivation dahinter? Und genau, welche Entscheidung hast du dann am Ende des Tages getroffen?
Ja, ich glaube, die so diese Spitzensport oder so, das war gar nicht so das Primäre. Es war mehr, ich würde sagen, die Leidenschaft zum Sport und halt auch das Vereinsleben irgendwo. Also ich war Teil des Vereins in Leverkusen auch schon während meiner Zeit in den USA. Also bin dann im Sommer halt hier und da so ein paar Wettkämpfe auch mitgelaufen, aber halt nie deutsche Meisterschaften, weil das dann immer so lag, dass ich schon wieder in die USA geflogen bin oder irgendwie im Urlaub war. Also es hat nicht immer so ganz gepasst, dass ich dann da bei den Deutschen gleichzeitig oder zusätzlich zur College-Saison noch gelaufen bin. Aber ja, ich hatte ja dann in dem letzten Jahr die Verletzung auch und es war, wie gesagt, so meine erste größere Verletzung. Also ich hatte vorher immer mal so kleine Wehwehchen, weiß ich nicht, Achillessehne tut ein bisschen weh, da machen wir mal eine Woche Pause und dann läuft das wieder rund.
Ja, das hat ja jeder irgendwie, ne? Also ja, das ist genau. Ja, also da bist du ja auch nicht allein, ne?
Klassisch auch im College. Ja. Einfach, ja, lauf weiter.
Ja, no problem, your Achilles is hurting, don't worry, man.
Put some ice on it, go to the ice bath.
Ice and heat.
Ja, das war so Klassiker bei uns auch, aber also das erste Mal konfrontiert dann mit einer langfristigen Geschichte, mit der ich auch gar nicht wusste, wie gehe ich damit um, warum ist das jetzt passiert, und war dann halt wieder in Deutschland und habe dann da eben Physio auch bekommen und eben Ursachenforschung betrieben und wollte aber einfach wieder einsteigen in den Sport und habe dann da auch den Aufbau irgendwie wieder hinbekommen, also hatte einfach Bock wieder zu laufen und halt auch zu gucken, was ich an die Performance aus den USA irgendwie anknüpfen kann. Also ich hatte da schon eine stetige Leistungssteigerung und wollte das halt gerne dann auch weiterführen.
Sag mal konkret vielleicht, wieso deine Leistungsentwicklung war, weil ich glaube, das interessiert die Zuhörer und Zuhörerinnen auch immer sehr.
Wir wollen Zahlen und Fakten, Lotte. Wir wollen nicht so Halbwissen.
Ach du
darfst auch mal richtig, da darfst auch mal richtig sagen, ich war hier richtig krass. So. Ich weiß, es fällt dir schwer, aber genau.
Warst du nicht sogar Sunbelt Champion?
Ja, oh Max. Oh Mann. Ja, doch, also ja, rückblickend kommt mir das jetzt gar nicht mehr so spektakulär vor, weil ich jetzt irgendwie so andere Ziele auch wieder habe, aber damals war das für mich einfach so ein riesen Meilenstein.
Spoiler Alert, Lotte ist nochmal deutlich schneller geworden in der Zwischenzeit.
Als ich schon in den USA war und Sunbelt Champion war. Ne?
Ja. Also, und das schafft auch nicht jeder, aber ja.
Die Sunbelt Champion. Erzähl ruhig mal. Also über die 1500 war eigentlich so mein Ziel, erstmal unter 4,40 zu bleiben. Das habe ich geschafft. Also ich bin mit einer PB von 4,46, glaube ich, damals in die USA und bin in meinem vorletzten oder letzten College-Jahr dann 4,36, meine ich, gelaufen. Also das ist schon auch ordentlich so, also knapp 10 Sekunden. Und wie gesagt, also ich bin das erste Mal über drei Hindernisse ja gestartet erst am College und bin, ich glaube, eine 11,06 das erste Rennen gelaufen und bin Sunbelt Champion 2019.
Let's go, let's go.
Mit einer 10,27 geworden und das war damals auch innerhalb dieser Rangliste, die man brauchte, um sich für die Regionals zu qualifizieren. Also das war auch so ein mega Highlight, da bin ich nach North Florida gefahren mit meinem Coach. Das war auch cool, irgendwie so ein Happening, so ein Highlight.
Ja, zur kleinen Erklärung vielleicht, also es gibt bei den NCAA Championships gibt es immer die Conference Championships, die macht quasi jeder Athlet mehr oder weniger mit und dann kann man sich, wenn man gute Wettkämpfe übers Jahr gemacht hat, können sich 48 Athleten aus jeder Region, also aus West und Ost, so sind die Unis dann mehr oder weniger ausgeteilt. Along the Mississippi, sagen die Coaches immer, ist quasi der Cut zwischen West und Ost. Hört sich erstmal ein bisschen crazy an, aber es ist tatsächlich so, das ist jetzt nicht wirklich in der Mitte geteilt, aber along the Mississippi wird es geteilt und dann 48 Athleten aus der Westseite und 48 Athleten aus der Ostseite kämpfen dann quasi bei den Regionals um ihr Ticket zu den NCAA Championships. Und bei Hindernissen ist es ja sogar so besonders, dass du nur das Viertelfinale hast, also quasi nur ein Lauf und da qualifizieren sich ja drei immer pro Heat und dann hast du ja schon noch einen Vorlauf auch bei den NCAAs, aber ja, weiter.
Ja, vielen Dank für deine Erklärung nochmal. Ich laber hier einfach so vor mich hin, aber...
Alles gut.
Das ist ein bisschen Hintergrundinformation.
Dafür sind wir da. Du bist für das Labern zuständig, wir für die Fakten. Das ist da genau unser Plan.
Schauen wir mal, ne?
Darauf hast du dich mit den zwei Clowns ja eingelassen.
Ja, ja, genau. Ich versuche hier für Ordnung zu sorgen, das ist hier... Das geht ja ab, nee. Spaß, also... Wo war ich stehen geblieben? Genau, die 3000 Hindernis, das war quasi so das, wo ich Sunbelt Champion geworden bin. Dann natürlich noch Crosslauf, den darf man auch nicht vergessen, aber da zählen keine Zeiten. Also da bin ich auch 2019, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich glaube auch 2019 bin ich Sunbelt Champion im 6-Kilometer.
Ja, 6 Kilometer sind normalerweise bei Conference, ja.
Bei Championships, perfekt. Ja.
Danke für die Fakten. Ja, ja. Und über die 5000 hatte ich ja vorher noch gar keine Zeit stehen. Also ich bin das erste Mal ja auch in den USA gerannt und habe mich dann verbessert auf eine 16:48, glaube ich, in der Hallensaison. Also bin ich Double Sunbelt Champion geworden über die 3000 und 5000 in der Halle. Das war 2020 Indoor-Saison. Und dann kam quasi so dieses... Covid und Verletzungen und dann war erstmal okay, ja, zurück nach Deutschland, Verletzungen auskurieren und ja, das war so die
Geschichte. Ich glaube, wir dürfen dich jetzt nur noch Mrs. Sunbelt Champion nennen.
Oh nein! Aber kennt ihr das? Bei uns gab es auch immer so Media-Beauftragte an der Uni und dann musste man da irgendwie hinkommen und irgendwelche komischen Interviews führen.
Ja, klar.
Das war auch immer ganz, ganz,
Das PR-Level in den USA ist auf jeden Fall ein ganz anderes als in Deutschland. Also für so eine kleine Conference-Championship, da kriegt man schon immer viel Aufmerksamkeit bei so einer Universität. Und das ist natürlich auch für die Universitäten eigentlich schon sehr, sehr relevant, ne? Also die Coaches kriegen natürlich dann auch einen Bonus, wenn du als Athlet gewinnst. Sachen sind dann in den Verträgen drin. Das ist natürlich auch einfach sehr, sehr wichtig für die Universitäten.
Ja, bei uns gab es dann noch irgendwie eine Zeitung, also diese Uni-Zeitung. Da wurde das auch immer dann noch mit abgedruckt mit dem Interview und nicht Panthers Paper oder sowas hieß das bei uns. Also,
da warst du auf jeden Fall immer die Headline anscheinend.
Ja, dementsprechend Erfahrung natürlich auch in dem Business.
Sehr, sehr cool. Und dann bist du mit diesen verbesserten Leistungen zurück nach Deutschland gekommen und hast dich logischerweise wieder in Leverkusen in der Trainingsgruppe dich da angeschlossen. Wie ging es da für dich dann weiter? Fiel dir dieser Sprung zurück? Fiel dir der leicht? Was waren vielleicht die Unterschiede zu vorher? Weil wir haben unterhalten uns oft darüber, wir sagen immer so, okay, es ist super leicht auf eine Art, sich in den USA zu verbessern, einfach weil du dieses ganze Team um dich rum hast. Du hast also professionelle Strukturen und irgendwie musst du gefühlt einfach nur mitmachen. Und auch oft in den Races ist es so, dass du bist irgendwie in einem riesen Heat und du kennst keinen und du läufst einfach, dein Kopf ist frei und du musst einfach nur mitschwimmen sozusagen. Wie hast du das wahrgenommen? Vielleicht sowohl von den Wettkämpfen her, aber auch vom Trainingsalltag oder vom Lebensalltag vielleicht auch, ja?
Ja, das war schon ein krasser Cut, muss ich so sagen. Also in den USA wurde einem viel an Organisation auch außenrum einfach abgenommen. Also ich habe das gemerkt, als ich dann den Master angefangen habe in Köln und dann quasi mit dem Training nach der Verletzung so wieder eingestiegen bin. Es war einfach logistisch einfach sehr, sehr herausfordernd. Immer hin und her mit der Bahn, die gute Deutsche Bahn. Wir kennen sie und lieben sie alle. Und
besonders die KVB, ne?
Ja, das sowieso. Und das war halt in den USA anders. Also kürzere Wege, das heißt, ich hatte am Ende des Tages einfach hier in Deutschland viel weniger Zeit. Das war das eine. Und dann mit dem Rennen oder mit dem Rennverlauf weiß ich gar nicht, ob ich das so sehr wahrgenommen habe. Aber ich hatte tatsächlich, ich glaube, auch nur ein, zwei Rennen, bevor ich halt wieder verletzt war. Da geht die Geschichte halt schon weiter. Ich glaube, oder so diese Umstellung des Trainingsalltags und auch der Trainingsmethoden war für meinen Körper irgendwie nicht das Richtige. Also man muss sagen, ich hatte in den USA, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viel Glück mit dem Trainer, den ich dort hatte. Weil man hört ja häufiger, dass das gerade mit den großen College-Teams dann doch so ein bisschen wenig individualisiert ist und man einfach viele, viele Kilometer läuft und das vielleicht nicht so gut für die Gesundheit ist. Aber das war bei mir tatsächlich nicht so. Also wir waren ein recht kleines Team und dadurch hatte ich auch von den Kilometern gar nicht so viel zu verzeichnen. Und es war alles immer recht individualisiert. Und zurück in Deutschland habe ich dann doch auch, habe nicht drüber nachgedacht, aber so von jetzt auf gleich bin ich, glaube ich, von 60 Wochenkilometern auf knapp 90 oder 100. Und dann auch von so 2 bis 3 Kraftsessions die Woche runter auf 1 Kraftsession. Und das halt nach einer Verletzung, ja.
Dann sagt der Körper erstmal, hallo, guten Tag.
Ja.
Sie laufen gerade 30 Kilometer mehr und das kann der Körper vielleicht nicht aushalten.
Genau, also man muss sagen, klar, habe ich jetzt nicht nach der Verletzung sofort angefangen mit Woche 1 zurück und ich laufe 100 Kilometer, aber es war halt trotzdem nicht das, was mein Körper vorher gewohnt war und dementsprechend hat es nicht lange gedauert, bis ich mir die nächste Knochenverletzung reingelaufen habe, genau ein Jahr später. Und das habe ich dann quasi nochmal gemacht. Also ich hatte quasi 3 Jahre hintereinander, immer genau zum selben Jahreszeitpunkt eine Knochenverletzung. Und dann habe ich so, also war ich gerade so wieder mich dabei zurückzukämpfen, viel alternativ zu trainieren, was ja auch echt irgendwann eine Quälerei ist, weil du gefühlt nur alleine auf dem Rad sitzt und nicht mehr so viel von dem Sport hast. Und hatte dann so das Gefühl, mir tut da jetzt gerade wieder was weh. Also es wäre dann das 4. Mal quasi gewesen. Und da habe ich gesagt, also das, ich mache das hier so nicht mehr weiter. Wenn ich,
das war's. Ja. 4. Mal nochmal die gleiche Verletzung, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, na gut, aber ich glaube, das ist mental auch total nachvollziehbar. Ja, ne? Also wenn du dann denkst du dir, jetzt geht die Scheiße schon wieder los, ne?
Ja.
Wahrscheinlich. Und zumal du ja auch dann diese ganzen Reha-Prozesse dann immer wieder durchgelaufen bist und ich kenne das, das ist einfach mental so ermüdend, wenn du eben alles auch alleine machen musst, du bist getrennt von dem Team so und hast nicht mehr die gleichen sozialen Interaktionen wie vorher, das ist einfach schwierig, ne? Und wenn man das Back-to-Back-to-Back hat, dann kann ich das total nachvollziehen.
Ja, vor allem das Aquajoggen, ne? Also ich habe ja eine chronische Chlorallergie, also ich hasse ja das Schwimmbad, um ehrlich zu sein, also wenn man dann Aquajoggen gehen muss, so 1 bis 2 Mal die Woche oder auf einen Stepper oder aufs Rad, das ist ja einfach nur langweilig. Also ja, da bist du alleine mit deiner Musik, da bist du so ein bisschen wie so ein Schwimmer, der immer sich die Kacheln zählt auf dem Boden. Das ist schon irgendwie hart, ne? Also auch so mental, einfach, was Johnny sagt, ne? Diese sozialen Kontakte, die du eigentlich beim Laufen hast, die das Laufen ja auch so cool machen, die fehlen dir dann ja komplett und das ist einfach so, da kann ich voll und ganz verstehen, dass du dir dann so gedacht hast, boah, ne, nochmal mache ich das nicht durch.
Ja, die sozialen Kontakte werden dann durch die Omas und Opas im Badezentrum ersetzt.
Ja, das habe ich auch schon durch. Ich kenne mich auch gut mit den Frühschwimmer-Rabatten aus im Schwimmbad. Das ist auch sehr schön. Ja.
Also wenn ihr mal Kölner Bäder-Tarife braucht, fragt Johnny Dahlke, der kennt sich aus.
Ja, vor allem die Kölner Rentnerinnen und Rentner, die kennen sich besonders gut mit Aquajogging aus. Die haben sehr gute Tipps immer.
Ja, ich wollte gerade sagen, habt ihr schon mal auch zu eurer Form oder zu eurer Haltung dann unter Wasser? Natürlich. Das ist das Allerbeste.
Es ist das Allerschlimmste überhaupt. Da sitzt da so eine Omi so, hör mal, du musst dann auch ein bisschen die Arme mitbewegen. Jungen.
Hör mal, mein Junge, so macht man das aber nicht.
Aber einfach mal nur nicken und lächeln, ne?
Ja,
also,
genau.
Ja, genau.
Das wird dann immer ganz gut.
Vor allem fand ich es krass, wenn ich mal so ein Workout gemacht habe, also versucht habe, das so nachzubilden, ne, im Wasser. Und dann strampel ich mir da einen ab und die so, sag mal, was ist das denn hier?
Ich wurde auch so, schon mal. Ja, ich wurde mal gefragt, ist das eigentlich anstrengend? Und ich war
ist nicht anstrengend, ich tu nur so.
Ich war offensichtlich schwer am Atmen und es war mir anzusehen, dass es jetzt nicht unanstrengend war. Also das sind dann schon immer coole Momente.
Highlight.
Ja, aber du hast dann gesagt, das war's und hast dich dann auch ein bisschen mit unserem Coach arrangiert. Also man muss dazu sagen, Lotte trainiert auch beim gleichen Trainer wie wir, also beim Tobi Kofferschläger in Leverkusen und hast dann versucht, so ein bisschen das Team so zu supporten.
Genau.
Als vielleicht als externe Trainerin auch ein bisschen mit deinem Knowledge, Ernährung etc. Genau. Wie ging das dann weiter für dich?
Ja, ich habe dann, wie gesagt, mit Tobi lange gesprochen und wir haben gesagt, okay, ja, gerade weil es halt so eine mentale Geschichte auch war, wo ich gesagt habe, boah, ich habe das 3-mal gemacht, wenn ich so das Gefühl habe, ich mache jetzt, also das kommt nochmal, das mache ich einfach emotional nicht mehr mit, da habe ich keine Lust drauf, also da gehe ich kaputt dran. Und dann hat er mir halt freigestellt, zu überlegen, ob ich dem Team irgendwie auf andere Art und Weise erhalten bleiben möchte und das war ganz gut, weil ich eben dann ein Praktikum quasi machen konnte und da dem Team auch ja, Support geleistet habe in allen möglichen Bereichen. Und irgendwie bin ich dadurch so ein bisschen, dadurch, dass der Druck weg war, habe ich auch erstmal ein paar andere Sportarten noch ausprobiert. Also ich hatte irgendwie eine Probestunde im, ich glaube, Tanzen. Dann habe ich Jujutsu gemacht.
Ach du meine Güte.
Ja, ja, das war ganz wild, aber da habe ich einmal mitgemacht und dann musste man irgendwelche Vorwärtssalti oder so machen und dann hatte ich immer Kopfschmerzen.
Da hat Lotte sich verabschiedet. Nee, ich bin raus.
Beim vierten Mal auf den Kopf fallen, oh nee, da tut jetzt aber langsam weh.
Nee, das war wirklich so. Man musste sich dann so vornüber fallen lassen und dann ist mein Kopf immer aufgeschlagen und da habe ich gesagt, das ist nicht meins.
Nee, also die Gehirnzellen will ich behalten.
Nee, also falls da jemand ist, der Jujutsu kann, vielleicht erzähle ich ja auch irgendwas Falsches, aber irgendwie war das, glaube ich, nicht so meins. Aber mal ausprobiert, ne?
Ja, voll also, fair, voll fair.
Mal in anderen Sphären unterwegs gewesen und habe aber durch den, ja, durch diesen Teamaspekt irgendwie dann doch wieder so voll Bock einfach aufs Laufen bekommen und habe dann gedacht, boah, ja, warum, also es hält mich ja keiner davon ab, einfach zu laufen, wenn es mir gut tut. Und komischerweise voll. Waren ja so diese Schmerzen, die ich hatte und wo ich dachte, das wird jetzt wieder was, die waren halt komplett weg, nachdem ich auch mit Tobi vereinbart hatte, so, wir machen da jetzt erstmal komplett eine andere Richtung. Und
Das heißt, wie lange hast du dann letztendlich irgendwie dem Körper auch Zeit gegeben, sich zu erholen? Also wie lange war so die Phase dann für dich? Weil wir wissen ja, dass du jetzt natürlich nicht komplett aufgehört hast. Zum Glück hast du dann wieder richtig angefangen und weitergemacht. Wie lange war so die Phase, die dein Körper sich so sozusagen erholt hat?
Gute Frage. Zwei bis drei Wochen. Also man muss aber sagen, ich hatte da ja auch keine richtige Verletzung jetzt so. Also es hat halt da gezwickt. Es war wahrscheinlich muskulär irgendwas fest und das war dann innerhalb von 2-3 Tagen aber wieder weg. Und dann habe ich aber so, dass ich nicht gelaufen bin, waren so 2-3 Wochen, glaube ich. Aber ich habe halt andere Sachen gemacht, weil also ich bin einfach jemand, ich brauche Bewegung, sonst werde ich unleidig. Also ich bin Rad gefahren und wie gesagt, diese Sportart nicht ausprobiert habe, war im Wasser, habe ein bisschen, mal nicht Aqua gejoggt, sondern bin einfach so geschwommen, gewandert, solche Geschichten. Und dann so dieses andere, durch diese Teambegleitung, dachte ich manchmal so, boah, ich laufe jetzt einfach mit denen ein. Oder mich hat halt jemand gefragt, so, ja, bist doch eh hier, du kannst auch mit uns einlaufen. Und ja, irgendwie hat das dann, habe ich, ja, laufe ich mal mit. Und nach hat sich das irgendwie so ergeben. Also es hat nie jemand mal irgendwie Druck aufgebaut oder mal gefragt, ja, Leute, wie sieht's eigentlich aus? Willst du mal wieder? Sondern ich bin halt mal so ein bisschen Warm-up oder Cooldown mitgelaufen. Und was man ja dann auch erzählen muss, irgendwie lustig, ich habe so mein Leben lang, fand ich das total cool und habe davon geträumt, mal so ins Höhentrainingslager zu fahren. Ne? Und dann habe ich meine professionelle Karriere beendet, wenn man so sagen möchte. Und eine Woche später war das klar mit diesem Praktikum und dann meinte Tobi so, ja, du kannst ja auch als Betreuerin so mit nach Südafrika ins Höhentrainingslager. Und ich so, ja, mega, also halt nicht als Athletin.
Ja klar, die Safari nehme ich mit.
Ja, das auf jeden Fall, aber irgendwie lustig, dass man ja so seine Karriere beenden muss, um dann natürlich eine andere Position, aber dass da so ein Traum irgendwie trotzdem voll. Auf einmal wahr wird.
Ja, ist vielleicht auch ganz cool, einfach so eine andere Perspektive mal da drauf zu kriegen, ne? Ich meine, du bist uns nicht ganz verloren gegangen, auch der Trainingsgruppe nicht. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so schlecht, so ein bisschen Abstand zu nehmen vom Sport und einfach mal zu sehen, was man überhaupt daran so sehr mag, ne? Also, dass man wirklich zurück zu den Basics kommt und merkt, okay, ich mache das Ganze, weil ich darauf richtig Bock habe und nicht, weil mich irgendjemand zwingt, das Ganze zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz guter Punkt, den unser Coach halt einfach richtig geil verkörpert. Also Tobi, der ist da wirklich, der macht da wirklich keinen Stress und der sagt halt, es geht eigentlich nur um dich. Also am Ende des Tages geht es nur um dich, der entscheidet, ob ich heute laufen gehen möchte oder nicht. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann ist es dir überlassen. Und genau, und definitiv. Keiner judgt dich am Ende, ne? Und das ist auch ein richtig, richtig cooler Ansatz, finde ich. Auch als Trainer, ne? Der trotzdem natürlich auch leistungsorientiert uns trainiert, alle drei. Genau.
Das wäre daran anschließend auch meine Frage so ein bisschen gewesen. Also zwei eigentlich. Die erste wäre so, für dich war dann ja wahrscheinlich der größte Unterschied zu vorher, dass du einfach nicht mehr irgendein großes Ziel hattest oder irgendeinen Druck von außen, sondern du hast einfach so, alles kann, nichts muss. Mhm. War ja so ein bisschen der Vibe wahrscheinlich,
ja,
im Unterschied
genau.
zu vorher.
Ja.
Und das hat sich wahrscheinlich dann einfach gut angefühlt. Und das andere wäre so, für die Perspektive danach und jetzt vielleicht, inwiefern sich dein Mindset oder deine Einstellung zum Sport vielleicht auch verändert hat dadurch. Hat sich das verändert oder würdest du sagen, es hat vielleicht das, was du vorher am Laufen auch gut fandest, nochmal verstärkt?
Ja, und vielleicht, wie hat sich deine Lebenssituation auch ein bisschen verändert? Weil ich meine, du studierst ja jetzt auch nicht mehr, stimmt. Ne? Weil das ist natürlich auch ein riesen Einfluss, ja. Ne? Also vor allem Lebenssituation, ja.
Ja, boah, viele gute Fragen. wo fange ich an? Nee, ich glaube, es hat mir vor allem vor Augen geführt, so dieses einmal Ziele zu verschieben oder halt so auch das, was man als möglich wahrnimmt, zu verschieben und so dieses sich immer wieder daran zu erinnern, wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist aussichtslos, so man weiß nicht, was als nächstes kommt. Ja. Dadurch, dass das da in kürzerem Zeitraum doch recht viel überraschende Sachen passiert sind, die ja dann doch auch positiv waren, wie jetzt zum Beispiel mit dem Höhentrainingslager und dass auf einmal meine Schmerzen komplett weg waren und dass ich dann auf einmal wieder Bock hatte, so zu laufen und mir nichts wehgetan hat. Und das aus einer Situation raus, wo ich so dachte, boah, gerade ist eigentlich alles nur schlecht und das ist echt doof gerade. Das hat mir vor Augen geführt, so, ja, wenn es gerade einfach nicht gut läuft, man weiß halt nicht, was morgen kommt. Es kann genauso gut was mega Cooles morgen passieren. Und das ist, glaube ich, schon noch mal so ein bisschen Hoffnungsträger. Und das andere ist so, was die Perspektive vielleicht auch angeht, man hat ja schon mal so einen Tag, wo man einfach so beim Dauerlauf ist einfach anstrengend. Okay, außer euch, ihr habt das natürlich
nicht. Ich heute Morgen, um ehrlich zu sein.
Ja, das heute Morgen.
Okay. Ich hatte es heute Morgen ganz schlimm. Ich bin aufgestanden. Ich
hab das auch immer mal wieder.
Boah, ich hatte gar keinen Bock. Wirklich. Ja. Also ganz ehrlich, heute Morgen, es war so, ja, der Wecker klingelt um 8 Uhr. Boah, nee, ich schlaf noch weiter. Und dann, ich hatte mich eigentlich mit Johnny für 10 Uhr verabredet, mit ihm einzulaufen. Und wer war nicht da? Ich. Weil es einfach heute Morgen, aber kann ich voll verstehen, ja.
Ja, gerade, oder man hat schlecht geschlafen oder es geht, ist gerade einfach ultra viel Stress und das spukt einem so im Kopf rum, wenn man dann unterwegs ist und dann sich aber dran zu erinnern oder sag mir dann häufig, boah, wenn du jetzt mal 4 Jahre zurückdenkst, du hättest so viel dafür gegeben, einfach nur gerade laufen zu können. So ja. Diese 3 Jahre, in denen ich fast gar nicht gelaufen bin, immer nur auf dem Rad saß und alleine auf dem Rad saß oder sonst irgendwo unterwegs war, sich dann in jetzigen Situationen das einfach zu sagen, ja, das fühlt sich jetzt gerade vielleicht zäh an oder die Session war nicht so, wie sie hätte sein sollen oder das Rennen war nicht gut, so, ja, aber du bist gelaufen, dir geht's gut, du bist gesund, du hättest so viel dafür gegeben, hier jetzt gerade zu stehen vor ein paar Jahren und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Stück Dankbarkeit, was man sich immer wieder vor Augen führen sollte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Kann. Genau, so das zu dieser Perspektive nochmal.
Ja, sehr cool. Ich glaube auch für die Zuhörer, Zuhörerin, cool, das mitzunehmen in den Alltag. Ne? Vielleicht hört der eine oder andere zu, der auch gerade irgendwie ein bisschen verletzt ist oder alternativ trainieren muss. Ich glaube, das ist ein cooles Mindset, was man sich ja auch ein Stück weit aneignen kann, ne? Was man auch trainieren kann. Was vielleicht auch mal eine Folge bei uns wert ist, eine Extra-Folge, was Fall. Das betrifft. Ne? Aber ja, sehr, sehr cool. Ich meine, man lernt aus so Phasen und du hast die richtigen Schlüsse auf jeden Fall draus gezogen.
Ja, hoffentlich.
Und genau, hast dich jetzt halt eben ja nochmal auf ein ganz anderes Leistungsniveau irgendwie manövriert in den letzten Monaten. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du jetzt auf einmal nochmal eine Minute schneller läufst über 5 Kilometer?
Ja, es hat ja so ein bisschen angefangen durch den Winter hinweg, ne? Also ich weiß, Lotte und ich, wir waren eigentlich so die beiden, die so am konstantesten nicht krank waren in diesem Winter, kann man ja so sagen. Wir haben einfach, also ich kann es aus meiner Perspektive sagen, ich habe ja nichts, keine Hexenwerke gemacht oder irgendwas Besonderes, also ich glaube, das ist manchmal auch so das Ding, dass die Leute erwarten, so man muss irgendwie was komplett Crazyes machen im Training. Man kann einfach auch sein Training ganz normal durchziehen. Ich glaube, das ist so ein Ding bei dir, ne? Also
ja, diese Kontinuität, glaube ich. Und ja, wie gesagt, jetzt nochmal zu dem Einstieg. Also ich bin dann einfach wieder peu à peu quasi mit der Gruppe wieder mitgelaufen und habe dann einfach gemerkt, ja, es läuft gut, dann supporte ich hier mal bei einem Workout ein bisschen und dann meinte irgendwann eine Teamkollegin zu mir, ja, Lotte, warum läufst du denn als Crossrennen eigentlich nicht mit? Willst du mal Crossrennen laufen? Und so habe ich eigentlich den Einstieg wieder so ins Wettkampfleben auch dann gefunden vor jetzt mittlerweile, ich glaube, knapp 2 Jahren.
Ja, müssten ungefähr 2 Jahre. Ja.
Genau, vor 2 Jahren war das. Und die Saison bin ich dann, also das war schon überraschend, weil ich hatte man muss dazu sagen, ich hatte dann keinen offiziellen Trainingsplan, sondern ich habe es halt so mein eigenes Ding zusammengewürfelt und in Absprache mit Tobi halt immer gemacht, ne? Also wir haben eine recht festgelegte Wochenstruktur eigentlich und ich hatte aber nie was Aufgeschriebenes, also nie irgendwie ein Zettel oder ein Dokument, wo mein Plan draufsteht, sondern es war immer so, ja, wir gucken mal, kannst du da mitlaufen, kannst du das noch mitmachen, Person XY macht dieses, das passt vielleicht ganz gut. Und dann bin ich in der Saison, ich glaube, über jede Strecke, die ich gestartet bin, einfach Bestzeit gerannt. Das heißt, so von diesen 3 Jahren Verletzung, dann sich neu umorientieren und dann mal so schnell gelaufen wie noch nie. Und das so ohne irgendwie...
Ohne was Besonderes, ne? Ja, ohne ein besonderes Workout oder irgendwie sowas.
Ja, ja, genau. Sondern einfach so dieses, ja, machen wir unsere Dauerläufe, machen wir die Session und einfach, ja, genau wie du schon gesagt hast, ich glaube, toi, 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 auf Holz klopft. Ich bin recht selten krank, also im Winter komme ich ganz gut durch. Schlaf, Regeneration und nichts Wildes. Also so dieses, sich bei einer Einheit, bei der man sich nicht kaputt laufen muss, sich halt auch dann nicht kaputt laufen, sondern halt das laufen, was man laufen soll und nicht hinten raus noch drücken, weil dann kannst du halt am nächsten Tag wieder ordentlich trainieren und das einfach Woche für Woche. Ja, und dann hat so die letzten 2 Jahre hat das irgendwie kontinuierlich ganz gut geklappt und ja, seitdem halt auch keine Knochenverletzungen mehr in der Hinsicht, ne? Also wie gesagt, so dieses ab und zu irgendeinem irgendwo ist ein Muskel mal fest oder wenn man lange sitzt,
kleine
kennt ihr ja auch, ja, dann tut hier mal was weh, aber so dieses 2 Wochen rausnehmen, kann man ganz gut mit umgehen, glaube ich, das ist ganz gut.
Ja, voll. Also das kennen wir, glaube ich, alle, die kleinen Wehwehchen, ne? Aber ja, wenn man sich gut pflegt und ja, Schlaf, Ernährung, das sind alles Faktoren, ne? Wenn die stimmen, dann ist schon mal viel gewonnen, auch was die Regeneration, sage ich mal, angeht, ne? Aber ja, dann bist du ja jetzt dieses Jahr beim Lauf ums Bayerkreuz zum ersten Mal, glaube ich, unter 16 Minuten gelaufen. Ja.
Da hat sie den Hammer fallen lassen.
Genau, dann,
drop the hammer.
Genau, drop the hammer, genau, war das Motto. Ja, ein Quantensprung war für dich, kann man glaube ich sagen. Eine riesen Leistungsentwicklung. Und ja, das hat jetzt dafür gesorgt, dass du in the mix bist, dass du jetzt mittlerweile zu den, ja, eigentlich Top-Langstrecklerinnen gehörst, auch jetzt auf der Bahn. Was steht bei dir jetzt diese Saison noch an? Wir sind jetzt im Real Life, in der Jetztzeit sozusagen angekommen, deiner Karriere. Was können wir von dir noch erwarten diese Saison? Wo rennst du noch? Und ja, hast du noch irgendein großes Ziel vielleicht dieses Jahr? Oder nimmst du es einfach Race by Race?
Ich darf ja jetzt auch nicht zu viel verraten, ne? Wenn es einmal draußen ist, dann kann man es nicht mehr zurücknehmen. Nee, aber ja, dieser Lauf rund ums Bayerkreuz hat mich schon überrascht, muss ich sagen, weil ich hatte schon mit einer Sub 16 geliebäugelt, aber also an einem perfekten Tag hatte ich mir eine 15,50 so rausgedacht und dass das dann eine 15,42 geworden ist, da haben wir, glaube ich, alle nicht so ganz mitgerechnet. Aber ich hatte natürlich auch einen Edelhasen, Jonas Patry, der mir brav immer vorne weggerannt ist, Windschatten genommen hat.
Da hat er einmal auf die Pace gehört, ne?
Ja, wirklich. Im Training immer vogelwild und da ist er auf einmal, kann er es auf einmal, ne?
Da braucht er die Lotte, ne?
Ja, nee, da war ich auch echt so dankbar und das war echt schön, mit dem dann auch so sich ja zu freuen im Ziel, so boah, mega, was wir da jetzt zusammen irgendwie gepackt haben, das war einfach ein schönes Erlebnis.
Das war für mich auch sehr schön, weil ich, also ich konnte nicht laufen, weil ich ein bisschen krank war dann in der Woche vorher und habe dann einfach ein bisschen supported, Videos gemacht für unseren Social Media Kanal und habe dann deinen Zieleinlauf natürlich auch gesehen und wie ihr euch gefreut habt und so und dann dachte ich mir, wow, das ist so ein geiler Moment, irgendwie wholesome, weil ich ja auch deine Background Story ein bisschen kenne und ja, es ist ein super Beispiel, wie es in beide Richtungen halt irgendwie auch gehen kann und wie schnell es auch in beide Richtungen gehen kann, ne? Nach so einer etwas längeren Leidenszeit, dass es dann so schnell in die andere Richtung geht, hättest du wahrscheinlich selber nicht geglaubt. Und
nee, gar keinen Fall.
Das dann mal wirklich so auf dem Papier zu sehen und für sich selber auch mitzunehmen, war auch wertvoll. Also fand ich sehr cool, dass ich das miterleben konnte.
Auf jeden Fall. Ja, ich kann da nur zustimmen. Also ich glaube, bei mir war es auch so ein bisschen so, ja, habe ich in der Episode mit Lennart und Lukas auch so ein bisschen erzählt, ein bisschen holpriger Start auch mit einer Verletzung im Fuß. Und ich kenne das auf jeden Fall, was du auch gesagt hast, ne? Also ich habe immer das Gefühl, irgendwann habe ich immer mal wieder das Gefühl, mein Fuß Ja, ich habe wieder die Sehnenreizung oder ich habe wieder das Knochenmarködem da unten drin und irgendwie habe ich wieder Schmerzen. Aber am Ende des Tages ist es meistens einfach vielleicht in meinem Kopf. Und ich bilde mir das ein. Das ist natürlich jetzt nicht die Regel, ne? Aber wenn man so eine Verletzung mal hatte, dann die meisten können sich da irgendwie reinversetzen in die Lage, glaube ich. Und ja, ich kann das auf jeden Fall voll nachvollziehen. Und ja, es ist einfach mega cool, ne? Ich glaube einfach, der Team-Vibe hat dir natürlich auch nochmal richtig geholfen. Einfach sich da auch fortführend so weiterzuentwickeln. Und ich glaube, gerade haben wir echt eigentlich eine coole Base in Leverkusen, wo wir mit einfach mit dem Team richtig gut viben und die Schwingungen genießen. Ne? Also es ist schon ein nicer Knirsch.
Das auf jeden Fall. Nee, also es pusht halt auch unheimlich, wenn man das so bei Teamkollegen oder Teamkolleginnen mit ansehen kann. So, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich jemanden anfeuere und man so sieht, boah, ja, da Person zieht jetzt nochmal richtig an und geht nochmal vorbei oder erreicht da irgendwie so ein Ziel oder einen Traum, von dem man vorher nicht gedacht hat, dass es möglich ist. Also das, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die kommenden Rennen auch ein paar Jahre auch gemeinsam, also in derselben Location, London zum Beispiel, nochmal zurück zu der weiteren Saisonplanung. Ja. Als nächstes kommt jetzt Karlsruhe und nochmal eine 5000 mit hoffentlich der Norm für die deutschen Meisterschaften, also das sollte theoretisch auch funktionieren, aber man muss das Ganze natürlich auch erstmal so laufen, ne? Auch von der Zeit, die man stehen hat, muss erstmal passen.
Sag vielleicht nochmal, was die Norm wäre, falls unsere.
Ich glaube, 16:30:00 ist die A-Norm, ne?
Genau, okay.
Aber dieses Jahr ist es tatsächlich auch so, dass 30 Teilnehmer bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen dürfen. Das heißt, ich denke mal, da könnten wir dich in Wattenscheid sehen bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven am Samstag.
Es sollte im Rahmen des Möglichen sich bewegen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da mit der Crew wieder am Start bin.
Ja, auf jeden Fall.
Und dieses Jahr ja auch wieder Primetime, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ich glaube, wir laufen Samstagabends.
Ja,
20:30 und es wird auch wieder einen Livestream geben. Vielleicht läuft es auch wieder im TV. Ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber vielleicht als Background. Die letzten Jahre fanden die 5000-Meter-Läufe immer ausgelagert statt am Tag davor, also an dem Freitag. Ne? Deutsche Meisterschaften sind immer Freitag, Samstag, Sonntag gewesen und wir waren ausgelagert und hatten dementsprechend nicht alle Zuschauer im Stadion. Und ich glaube, jetzt ist es für uns natürlich schon nochmal schöner, vor der vollen Hütte zu laufen. Ja. Hast du das schon mal erlebt überhaupt?
Deutsche volle Hütte?
Mit, also voll im Stadion?
Kassel?
Ich bin einmal, ja, wann war es denn so abartig heiß? Da bin ich über die 3000 Hindernis Kassel tatsächlich gerannt. Boah, das war
im Hexenkessel von Kassel.
Ja, das war echt brutal. Also ich weiß nur noch, die hatten so eine Thermometeranzeige, also eine Temperaturanzeige auf der Bahn oder neben der Bahn stehen. Mhm. Jedes Mal kam ich rum, da waren einfach 35 Grad
stand da drauf.
Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr.
Und ja, Hindernis ist ja auch so eine Strecke, da fängt das so an, ne, würde ich sagen. Also da fängt es so an, dass die Hitze ein Faktor ist.
Ja, wobei, also ich meine, das ist ja noch dankbar, weil du wirst zumindest einmal die Runde wirst du nass. Also ich will gar nicht wissen, was das dann für die 5000, also um Himmels Willen, aber die sind auch reihenweise umgeklappt, meine ich.
Ja.
Oder zumindest ging es.
Ja, ist auch ein bisschen unverantwortlich natürlich bei so einer Temperatur. Aber nochmal zu deiner Person jetzt, ne? Also wir starten jetzt die Science Running Journey hier. Und wir haben natürlich Lotte da auch mit im Boot. Da ist natürlich auch ganz wichtig, also was machst du eigentlich sonst so? Weil ich meine, wir beide sind ja so mehr oder weniger die.
Wie kamen wir auf die Idee, dass du ein guter Fit hierfür bist?
Ja, genau. Wie haben wir uns gedacht, hier Johnny und ich, die Laberköpfe vom Dienst, brauchen noch jemand dabei, der wirklich richtig Ahnung hat. Und da haben wir natürlich direkt an Lotte gedacht, ne? Weil,
Ja, ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Nee, wie gesagt, ich habe ja meinen Bachelor in Ernährungswissenschaften, also Nutrition Science, absolviert, dementsprechend der Background auch in einem Ernährungskontext und jetzt durch den Master halt nochmal alles rund um Sportwissenschaften, was dann noch dazukommt und Sporternährung eben das Ganze kombiniert und arbeite aktuell eben auch als Ernährungsberaterin und Ernährung oder Sporternährungswissenschaftlerin. Das heißt, ich beschäftige mich zum einen mit der Betreuung von AthletInnen aus ganz vielen verschiedenen Sportarten, aber durchs eigene Interesse natürlich besonders gerne im Ausdauersport. Und aber auch mit so diesem Forschungsaspekt. Also wir haben verschiedene Projekte auch laufen und habe natürlich immer so ein paar Fragestellungen, die mir im Kopf rumspuken, mit denen ich mich dann so ein bisschen beschäftige. Genau, aber ja, kombiniere so Ernährung und Sport und Sportwissenschaften auch ja, mit den eigenen Ambitionen, aber auch ja, das Ganze irgendwo an den Mann oder die Frau zu bringen und das so ein bisschen nahbarer zu machen.
Ja, ja, sehr cool, sehr auf jeden Fall cool. Ja. Ich meine, Johnny und ich haben jetzt auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt im Coaching. Ich glaube, da ist natürlich auch noch ein Aspekt jetzt auch einfach im Marathontraining und auch im Halbmarathontraining. Die Ernährung, ne, ist natürlich ein Riesenaspekt, wie wir ja eben schon ein bisschen drüber geredet haben. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm und ich glaube, Johnny, dir fällt es auch relativ schwer, sich zu ernähren bei einem Marathon.
Ja, es ist auf jeden Fall, habe ich jetzt auch schon in mehreren anderen Podcasts, wo ich selber zu Gast war, auch gesagt, dass ich glaube, das ist so die größte Baustelle. Ich habe es schon verbessert so und ich weiß auch, dass es ein Thema ist, aber es ist schon so das größte, die größte Stellschraube, glaube ich, an der man noch drehen kann. Und mir ist natürlich bewusst, dass es ein wichtiges Thema ist und umso besser, wenn wir jemanden jetzt hier auch im Podcast haben, wo wir auch noch was dazulernen können, wo ich auch noch was dazulernen kann, was genau diese Thematik betrifft. Und noch besser natürlich, dass du auch aus dem Sport natürlich kommst. Ne? Das ist für uns super, super wertvoll. Das Ganze hier soll ein Running-Podcast sein und dass du so eine starke Läuferin bist und auch eine weibliche Perspektive mit reinbringst, ist super, super cool. Da fallen mir jetzt gerade, also während dem Podcast sind mir schon wieder 20 Themen eingefallen, die wir auch nochmal ausführlicher besprechen hätten können. Ja. Wir wollten eigentlich schon ein kleines Thema anschneiden. Ich glaube, das schaffen wir jetzt zeitlich in dem Podcast hier nicht mehr. Aber es ist, glaube ich, trotzdem eine sehr, sehr wertvolle Folge, aus der man sehr, sehr viel mitnehmen kann. Und ja, ich freue mich, dass wir dich an Bord haben, wenn ich das so gegen Abschluss dieser Folge nochmal sagen darf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch riesig, dass Lotte an Bord ist. Ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Also wir beide, uns kennt ihr ja als sehr große Erzähler und viele Redner, aber ist natürlich auch nochmal richtig cool, dann auch so einen Gegenpol zu haben, die einfach richtig sportwissenschaftlichen Background hat und das wirklich studiert hat. Ich meine, wir beide haben natürlich auch den Hintergrund mit dem Knowledge im Training etc. Und wir haben es natürlich auch selber erlebt. Also wir haben es am eigenen Körper erlebt, erfahren. Aber dann noch jemand, der wirklich mit sportwissenschaftlichem Auge auch nochmal drauf guckt. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und ja, ist auf jeden Fall cool. Danke dir auf jeden Fall heute schon mal.
Ja, ich freue mich total auf das, was wir hier gemeinsam auf die Bühne bringen. Ich glaube, die Kombi macht's, ne? Also ohne diese Anwendung funktioniert die ganze Wissenschaft natürlich auch nicht. Und Absolut. Individuell muss man eh auch mal gucken, ne? Forschung und Wissenschaft ist eine, aber wie implementiert man dann das Ganze dann? Wie setzt man das um? Und da ist Erfahrung auch einfach super wichtig. Also da freue ich mich auch einfach, dass wir das gemeinsam angehen können. Da, ja.
Yes. Genau, und das war es dann auch schon für heute mit der Science Running Episode. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns einfach mal ein paar Themen reinschmeißt, von denen ihr einfach mal was hören wolltet im Running-Bereich, weil wie ihr gehört habt, können wir mehr oder weniger alles covern jetzt. Wir haben unsere Experten hier in den diversen Bereichen.
Und falls wir etwas nicht covern können, dann haben wir auch ein paar ganz gute Kontakte und können noch jemanden dazu holen, vielleicht das eine oder andere Mal. Also die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Also wenn ihr euch einen Gast wünscht, könnt ihr das natürlich auch reinschreiben. Haben wir auch die ein oder anderen coolen Leute, die wir kontaktieren können. Du sicherlich auch, Lotte.
Ja, auf jeden Fall.
Und genau.
Ja, das würde ich sagen, war es das für heute. Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es wieder heißt Science Running Podcast. Genau, deswegen bis zum nächsten Mal.